Du bist so reich, du könntest dir ein Haus am Meer kaufen, aufhören zu arbeiten. Aber du machst es nicht. So ging es Sebastian.
Es gibt so einen Bereich, in dem bin ich reich und irgendwann wird es aber zu viel, dann bin ich überreich. Und ich kann auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich es auch für mich persönlich gar nicht wünschenswert fand.
Sebastian Klein entscheidet sich, ich will kein Millionär sein.
Ich hatte eher das Gefühl, wenn ich jetzt so viel Privatvermögen habe und mir jetzt irgendwelche Immobilien kaufen muss und dies und das, dass mich das so ablenkt von dem, was ich eigentlich machen will, dass das halt jetzt für mich gerade nicht wünschenswert ist.
Er gibt fast all sein Vermögen ab. Viele mit so viel Vermögen machen das aber nicht. Superreiche werden immer reicher und es gibt immer mehr von ihnen. Das zeigen neue Zahlen von Oxfam. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie die Politik damit umgehen will. Ist ja bald Bundestagswahl und wir haben uns die Programme mal ganz genau angeschaut. Und Sebastian Klein, Ex-Millionär, erzählt, warum er der Meinung ist, dass Superreiche die Demokratie zerstören.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News mit Ilka Knigge.
Hier bei Unboxing News blicken wir hinter die Meldungen, die uns jeden Tag erreichen. Wir sprechen mit Menschen, die direkt betroffen sind. Ihr hört ihre Perspektiven und dazu gibt's die Hintergrundinfos. Sebastian und drei Freunde von ihm aus dem Studium haben eine Idee. Sie wollen mehr Bücher in kürzerer Zeit lesen, sich also ganz viel Wissen aneignen, mit Hilfe von guten Notizen und dafür nicht Wochen oder Monate brauchen. Aus der Idee wird die App Blinkist. Und die geht auf. Blinkist wächst. Und damit auch Sebastians Vermögen. Er wird also nach und nach reich. Oder wie er das sagt, überreich. Ich wollte von Sebastian wissen, bei welchem Betrag überreich für ihn losgeht.
Also bei mir geht das relativ früh los. Ich habe, sag mal, mit so ein paar Millionen Euro hatte ich das Gefühl, ich verwende viel zu viel Zeit darauf, ständig über Geld nachzudenken und mich zu sehr darüber zu definieren. Deswegen habe ich mich quasi selbst enteignet und 90% meines Vermögens in eine gemeinnützige Struktur überführt. Ob man jetzt da so radikal ist wie ich oder die Grenze ein bisschen höher zieht oder auch ein bisschen niedriger, das ist, glaube ich, sehr individuell.
Ich möchte mit dir mal über den Tag reden, an dem Millionen auf deinem Konto landen. Wie bist du denn in diesen Tag gestartet?
Ich habe 2012 mit ein paar anderen zusammen eine Firma namens Blinkist gegründet, bin dann 4 Jahre später operativ ausgestiegen und war nur noch als Miteigentümer involviert und habe dann die Jahre danach immer wieder mal einen Teil meiner Anteile verkauft und bin dann dadurch im Grunde schon zum Millionär geworden. Und jetzt 2023 wurde die Firma ganz verkauft und damit ist auch der größte Teil meiner Anteile noch verkauft worden. Das heißt, dann wurde ich auf einen Schlag jetzt noch mal reicher. Dann war es eben auf einmal noch ein bisschen mehr, ein bisschen über 5 Millionen Euro. Hat sich dann natürlich schon auch noch mal ein bisschen anders gefühlt, aber jetzt nicht völlig anders.
Hattest du denn mal so einen Moment, wo du gedacht hast, boah, jetzt muss ich mir mal was gönnen damit?
Also ich habe die ersten Jahre als Unternehmer, war ich immer pleite, verschuldet, hatte nie genug Geld, um mir irgendwas zu kaufen, was so über die Basics hinausging. Als ich dann zum ersten Mal Anteile verkauft habe, da habe ich mich dann schon gefragt, so, ah, was kann ich mir denn jetzt mal gönnen, was ich mir jahrelang nicht gönnen konnte. Habe ich mir zum Beispiel ein teures Fahrrad gekauft und einen Anzug, habe mir eine Küche bauen lassen, einbauen lassen und dann ist mir aber auch relativ schnell nichts mehr eingefallen, was ich mit dem Geld machen konnte.
Ich glaube, anderen Leuten würde sehr viel einfallen. Hast du dann schon quasi vorher gemerkt, so, okay, ich tick da irgendwie vielleicht auch anders?
Also für mich war entsprechend auch immer klar, der größte Teil dieses Geldes soll wieder in irgendwelche Organisationen reinfließen, wo mit dem Geld dann gearbeitet und gewirtschaftet werden kann. Auf der Seite, was man mit Geld alles in der Gesellschaft machen kann, habe ich natürlich unendlich viele Ideen.
Ich will mit dir noch mal ein bisschen über diesen Prozess sprechen, wie das bei dir zu der Entscheidung kam, zu sagen, ich möchte das nicht haben. Weil ich mich da gefragt habe, was steckt da dahinter? Also hast du das Gefühl gehabt, du hast jemanden getroffen, wo du dachtest, boah, diese Person braucht das? Oder hast du schon lange irgendwie darüber nachgedacht, wie du was zurückgeben kannst? Was waren das für Gedanken bei dir?
Ich bin einerseits selber immer reicher geworden, habe das auch erstmal ehrlich gesagt nur angenehm gefunden, endlich mal nicht mehr durch Geld begrenzt zu sein. Und ich habe dann gleichzeitig angefangen, mich mit dem Thema Ungleichheit zu beschäftigen, habe da ein paar Bücher zugelesen und hatte das Gefühl, oh je, das ist ein Riesenproblem, das auch total unterschätzt wird, das auch das Potenzial hat, unsere ganze Gesellschaft zu zerstören. Und habe dann irgendwann gemerkt, so, jetzt, wo ich selber so reich geworden bin, bin ich ja Teil dieses Problems. Ich kann da jetzt nicht mehr eigentlich so abstrakt drüber reden und sagen, man müsste mal, sondern ich bin ja selber Teil des Problems. Und sonst hat er natürlich mit reingespielt, jetzt in Berlin jeden Tag Menschen auf der Straße zu sehen, die obdachlos sind oder auch Menschen, die irgendwie Pfandflaschen sammeln. Das fand ich schon schwierig zu wissen. Man hat selber mehr Geld, als man eigentlich braucht, das dann jeden Tag zu sehen.
Hast du das Gefühl, dass man mit viel Geld, so wie du es hattest, wirklich mehr Einfluss hat?
Also Elon Musk, finde ich, macht ja viel Schlechtes, aber immerhin zeigt er uns auch sehr deutlich, was er macht. Und er hat sich Zugang zur Politik gekauft mit riesigen Parteispenden. Und er hat sich die Kontrolle über eines der wichtigsten Kommunikationsmittel gekauft. Und das sind jetzt noch drei Beispiele, wie ich als Reicher wahnsinnig viel Einfluss nehmen kann. Ich war jetzt natürlich überhaupt nicht in diesen Dimensionen unterwegs, habe aber trotzdem schon gemerkt, ich kann auf einmal Geld für Lobbyismus ausgeben. Ich werde auf Veranstaltungen eingeladen, wo Politiker anwesend sind. Da tut sich schon einiges und genau das ist ja auch das, was dann letztlich nicht zu diesem Demokratieversprechen pro Person eine Stimme passt. Weil es ist dann eben nicht mehr so. Ich habe dann pro Euro eine Stimme und nicht pro Person eine Stimme.
Was macht dir Hoffnung für die Zukunft, dass ein bisschen mehr das eintritt, was du dir wünschst?
Na, sagen wir mal so, es gibt ja jetzt inzwischen ein paar auch prominente Fälle wie Marlene Engelhorn, die da sehr mutig vorangegangen sind. Was ich halt auch sehe, die meisten Reichen sehen sich ja auch als Teil der Gesellschaft. Die sind alle Teil der Gesellschaft und viele verstehen das auch, dass auch sie kein gutes Leben haben, wenn hier alles den Bach runtergeht und der soziale Zusammenhalt nicht mehr funktioniert. Also jetzt so radikal zu sein, zu sagen, ich will als Vermögen da so viel abgeben, dass ich überhaupt nicht mehr zu den Reichsten gehöre, so, muss ja gar nicht sein. Aber ein bisschen was abzugeben und ein bisschen weniger extrem reich zu sein, um dafür eine Gesellschaft zu haben, in der alle besser leben können, ich glaube, dass das schon viele checken, dass das auch für die Reichen der bessere Weg ist.
Du möchtest ja Erbschaft und Vermögen besteuern. Was sind denn konkret deine Vorschläge?
Ja, wir haben ja in Deutschland die Situation, dass das meiste Vermögen aus Erbschaft stammt. Und Erbschaft ist ja erstmal ein leistungsloses Einkommen, also da hat niemand was für getan. Obwohl das ein wichtiger Teil eigentlich unserer Gesellschaft ist, ist die Erbschaftssteuer so ausgehöhlt worden in den letzten 30 Jahren durch die Lobby der Reichsten, dass sie inzwischen fast überhaupt keine Steuern mehr beiträgt. Das sind, glaube ich, 400 Milliarden pro Jahr werden ungefähr vererbt und verschenkt und 1 bis 2 Milliarden landen dann als Steuer in den Gemeinschaftskassen und das ist viel zu wenig. Also was da passieren muss, ist, dass diese Gerechtigkeitslücken geschlossen werden, dass die ganz großen Vermögen meistens unversteuert vererbt werden.
Aber wie stellst du es dir konkret vor? Weil ich meine, wir sind ja jetzt in einem Bundestagswahlkampf, die Parteien machen Vorschläge. Wofür bist du?
Ich bin dafür, die Veränderungen der Erbschaftssteuer, die großen Betriebsvermögen und Immobilienvermögen bevorzugt, dass das wieder zurückgedreht wird, dass Menschen, die am meisten erben, auch am meisten Steuern bezahlen. Ja, genau so ist es nämlich nicht. Es ist auch niemandem zu vermitteln, warum jemand, der 300 Wohnungen erbt, keine Erbschaftssteuer bezahlt und jemand, der 3 Wohnungen erbt, bezahlt sie aber. Mir kann das bisher keiner erklären, warum das sein sollte und warum es gerecht sein sollte.
Wie viel Steuer würdest du dir denn wünschen? Also welchen Satz?
Naja, momentan ist es ja so vorgesehen, dass 30% der Höchstsatz ist, der dann ab einem Freibetrag gelten soll. Ich bin der Meinung, dass der auch höher sein kann. Was man nur wirklich nicht argumentieren kann, ist, dass jemand, der 1 Milliarde erbt, 0% Erbschaftssteuer bezahlt. Das ist absolut ungerecht.
Jetzt würden die Leute dir aber garantiert sagen, dass dahinter keine Leistung steckt, ist Quatsch, weil ihre Vorfahren haben was dafür geleistet und sie leisten was, dass das Geld irgendwie ja erhalten bleibt, dass aber vielleicht auch Arbeitsplätze, die da dranhängen, erhalten bleiben. Was sagst du dazu?
Ja, also das ist wieder so ein Märchen, das mich wirklich auch wahnsinnig aufregt. Genau, dass natürlich irgendjemand in der Vergangenheit mal eine Leistung dafür erbracht hat, stimmt natürlich. Nun haben wir aber auch in Deutschland die Situation, dass die meisten sehr großen Vermögen, die stammen halt aus der Zeit der Industrialisierung. Könnte man jetzt überall nochmal hingucken, wie da Leute ausgebeutet wurden, um dieses Vermögen aufzubauen. Und dieses Argument, dass Arbeitsplätze erhalten werden, das ist auch so ein Märchen. Ja, die meisten sehr großen Vermögen, es ist ja nicht so, dass die komplett in irgendwelchen Firmen stecken, die dann zusammengehalten werden. Die haben in der Regel ein sehr diversifiziertes Vermögensportfolio. Da wird sehr viel Geld sonst so auf der Welt investiert. Und es ist überhaupt nicht so, dass diese Vermögen so investiert werden, dass möglichst viele Arbeitsplätze in Deutschland entstehen. Überhaupt nicht. Das ist ein absolutes Märchen.
Sebastian findet also, Geld ist Macht. Und in einer Demokratie sollte die gerecht verteilt werden. Und, ihr habt es gerade gehört, könnte er das entscheiden, dann gäbe es für Reiche höhere Steuern. Wie genau könnte das aussehen? Schauen wir auf die Pläne der Parteien, jetzt im Bundestagswahlkampf. Jens Tömmen aus dem Unboxing-News-Team hat sich die Wahlprogramme genau angeschaut. Jens, wir reden ja jetzt die ganze Zeit von Vermögen und Reichtum. Es geht dabei aber nicht nur um das Geld auf der Bank. Was steckt alles drin?
Genau, also im Vermögen steckt deutlich mehr drin. Da haben wir natürlich einmal das reine Geldvermögen, heißt irgendwie dein Geld auf dem Konto, vielleicht Aktien, Wertgegenstände, Gold, Kunst etc. Und das wächst natürlich. Also das heißt, wenn du Einkommen bekommst, was geschenkt bekommst oder Aktien im Wert steigen, dann steigt auch dein Vermögen. Und dazu gibt es dann eben noch das Immobilienvermögen.
Und Stand jetzt muss ich auf einen Teil dieses gesamten Vermögens Steuern bezahlen.
Du zahlst quasi Steuern auf Einkommen, das du hast, auf dein Vermögen allerdings nicht. Und du zahlst natürlich auch noch Steuern, wenn du etwas erbst. Das heißt, entweder wenn du etwas erbst oder wenn du dann etwas vererbst, dann zahlst du darauf auch noch Steuern. Und da gibt es eben gerade zwei Gruppen der Parteien, die da ran wollen an diese Steuern. Einmal sind das eben die linke Parteiengruppe mit SPD, Grünen, BSW, Linke. Die sagen, es braucht höhere Steuern für die Vermögenden. Und einmal FDP, Union und AfD, die sagen, nee, das braucht man nicht.
Dann fangen wir mal mit der Vermögenssteuer an. Was sind da die Ideen?
Also generell geht es ja da erstmal darum, dass man dieses Gesamtvermögen von sehr reichen Leuten besteuert. Tatsächlich stand das oder steht das sogar im Grundgesetz. Deutschland hat bis 1996 auch eine Vermögenssteuer erhoben, dann aber ausgesetzt. Und seitdem gibt es halt immer wieder Überlegungen, ja, könnten wir die vielleicht einführen, weil damit könnten wir ja auch öffentliche Dinge bezahlen.
In Deutschland könnten wir dieses Geld beispielsweise nutzen, um mehr Lehrerinnen und Lehrer anzustellen, um die Kitas durchgängig offen zu haben oder die Schulen und die Kitas so zu sanieren, dass man sich dort richtig, richtig wohlfühlt und die Kinder gerne dort länger ein bisschen bleiben wollen.
Genau, das war jetzt Robert Habeck von den Grünen, aber auch die SPD will eine Vermögensteuer für sehr hohe Vermögen, bleibt leider etwas vage im Wahlprogramm. Das BSW will Vermögen ab 25 Millionen Euro versteuern und die Linke schon ab 1 Million. Also sagen wir mal, Ilka, du hast 50 Millionen Euro Vermögen, dann darfst du, wenn es nach dem BSW geht, ich weiß, schöne Vorstellung, dann darfst du, wenn es nach dem BSW geht, knapp 25 Millionen davon erstmal steuerfrei behalten und die anderen 25 Millionen, die werden dann mit 1% versteuert, heißt roundabout 250.000 Euro Steuern. Und bei der Linken wären es dann deutlich mehr, da versteuerst du dann 49 Millionen Euro und zahlst dann ca. 2,4 Millionen Euro Steuern.
Und wir sprechen immer von Steuern pro Jahr, ne?
Genau, richtig, ja.
Das ist ein krasser Unterschied. Wie viel würde so eine Steuer denn dem Staat einbringen?
Ja, da gibt es verschiedene Schätzungen, weil das eben schwer abzusehen ist, was dann die Folgereaktionen wären. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat zum Beispiel mal mit 15 Milliarden eingerechnet, die dadurch reinkommen könnten. Es gibt aber auch Gegeneinschätzungen. Also zum Beispiel vom IFO-Institut für Wirtschaftsforschung, die sagen, dass man mit einer Vermögenssteuer sogar Verluste machen würde.
Wieso Verluste?
Naja, weil die Autoren der IFO-Studie davon ausgehen, dass dabei eben auch Arbeitsplätze und Investitionen verloren gehen würden. Das heißt, es gäbe eben weniger Wachstum laut ihnen und dadurch auch weniger Einnahmen. Und das ist eben auch ein Gegenargument der Union, FDP und AfD.
Die sind also gegen eine Vermögenssteuer?
Genau, die sind gegen eine Vermögenssteuer. Einmal, weil sie eben davon ausgehen, dass es der Wirtschaft schaden würde. Dann aber eben auch, weil sie sagen, so ganz fair ist das ja nicht. Die Leute haben sich das ja auch irgendwie erarbeitet. Hier zum Beispiel Friedrich Merz von der CDU.
Das sind nicht die Besserverdienenden, das sind die Leistungsträger unserer Gesellschaft. Das sind häufig mittelständische Unternehmer, das sind Handwerksbetriebe.
Und auch Christian Lindner von der FDP ist der Meinung, dass man damit einen gewaltigen Kollateralschaden verursachen würde durch eine Vermögenssteuer. Ja, und damit Betriebe belastet werden würden.
Weil die Betriebe dann woanders sparen müssten, um das Geld für die Steuer aufzubringen.
Genau, genau. Also ähnliches Argument übrigens auch bei der Erbschaftssteuer so. Da liegt das Erbe ja häufig als Vermögen irgendwo im Betrieb. Und die Sorge ist dann eben, wenn du dieses Vermögen jetzt vererbst, dann ist das ja kein festes Geld, so gesehen, ne? Und dann fallen darauf aber eben Steuern an und die kann man dann vielleicht nicht zwingend zahlen. Es ist aber so, dass du unter bestimmten Bedingungen von dieser Erbschaftssteuer ohnehin verschont wirst und dann zahlt man eben auf so ein Betriebsvermögen, dass man bekommt deutlich weniger Erbschaftssteuer.
Okay, und da haben die Parteien ja auch unterschiedliche Vorstellungen.
Genau, wie du dir denken kannst, wollen hier die wirtschaftlich eher linkeren Parteien auch die Steuern eher erhöhen auf Erbschaften, die wirtschaftlich rechten Parteien sie eher senken. Das Argument ist hier eben, Erbe ist ja keine Eigenleistung, das hat ja jemand anderes an sich erwirtschaftet und viele Milliardäre würden eben nur dadurch reich, weil sie eben geerbt haben. Die Linke fordert deswegen zum Beispiel 60% Erbschaftssteuer, aber erst ab 3 Millionen Erbmasse. CDU und FDP wollen dagegen den Freibetrag erhöhen, das heißt die Summe, ab der man dann erst Steuern zahlen muss. Und die AfD, die will sogar die Erbschaftssteuer komplett abschaffen.
Ein bekanntes Argument gegen höhere Steuern ist ja, dass reiche Leute einfach wegziehen würden aus Deutschland. Was ist da dran?
Ja, das ist eine Spekulation, sage ich mal, weil wir es ja nicht gemacht haben, also weil wir es nicht eingeführt haben. Es gibt auf jeden Fall Hürden, deswegen wäre das nicht ganz so einfach. Und Deutschland ist aktuell recht attraktiv für hohe Vermögen. Also Milliardäre zahlen in Deutschland sogar weniger Steuern insgesamt als der Mittelstand. Das sagt zumindest eine Studie von Oxfam. Das ist eine internationale Entwicklungsorganisation, die sich gegen soziale Ungleichheit einsetzt.
Warum ist das so?
Wegen des Steuersystems in Deutschland. Also wir haben ein System, das quasi Einkommen recht hoch besteuert. Also Einkommen durch Erwerbsarbeit ist beispielsweise mit Spitzensteuersatz 42%, wenn du mehr als 67.000 Euro im Jahr verdienst. Und während die Einkommenssteuern vergleichsweise hoch sind, hast du auf Gewinne, die beispielsweise durch Aktien kommen, Betriebsbeteiligungen etc., eine deutlich geringere Steuer. Das ist dann meistens Kapitalertragssteuer und die liegt so bei 25%. Viele reiche Menschen ziehen ihr Einkommen aber halt eher aus diesen Gewinnen durch Aktien und sowas. Und ja, beim Mittelstand ist es halt häufig eben durch Erwerbsarbeit.
Prozentual gesehen heißt das also, wohlhabendere Menschen geben weniger ab.
Genau, weil das Einkommen eben so hoch in Deutschland besteuert wird. Und wer arbeitet, der zahlt dann eben eine Menge. Und wer das halt eben durch Kapitalerträge bekommt, zahlt dann entsprechend weniger. Deswegen wollen alle Parteien übrigens auch an die Einkommenssteuern ran. Die wollen die senken. Nur für wen ist halt immer die Frage. Das hat sich mal das Mannheimer Leibniz-Institut für europäische Wirtschaftsforschung angeschaut. Und die haben festgestellt, die Pläne von FDP, CDU und AfD würden vor allem eher Besserverdienende entlassen und SPD, Grüne, BSW und Linke eher geringverdienende Menschen.
Danke dir.
Gerne.
Die Parteien, die haben also ziemlich unterschiedliche Auffassungen davon, wo Reichtum anfängt und wie hoch die Steuern auf Vermögen sein sollen. Für Sebastian Klein wäre ein radikaler Kurswechsel das Richtige. Deswegen engagiert er sich auch bei Tax Me Now, einer Initiative von Reichen, die stärker besteuert werden wollen. Ich wollte von ihm wissen, in der Welt, die du dir wünschst, gibt es da überhaupt noch reiche Menschen?
Naja, nach unserer vorherigen Definition würde ich mir wünschen, dass alle reich sind. Wir sind ja ein Land, das so viel Vermögen hat, dass alle so viel Vermögen haben könnten, dass sie sich reich fühlen. So, und ich bin jetzt natürlich nicht dafür, totale Gleichmacherei zu haben. Ich glaube, jede Gesellschaft braucht Unterschiede und das sieht ja auch die liberale Demokratie vor, dass wir unsere Unterschiedlichkeiten ausleben können. Deswegen, ich glaube, es wird immer Menschen geben, die reicher und ärmer sind und das akzeptieren auch alle. Ich glaube, nur diese krassen Unterschiede, dass die Hälfte der Bevölkerung nichts besitzt und ein paar tausend Leute 20% von allem, das ist einfach ein viel zu hohes Maß an Ungleichheit. Das funktioniert auch nicht auf Dauer.
Was macht dir Hoffnung für die Zukunft, dass ein bisschen mehr das eintritt, was du dir wünschst?
Na, sagen wir mal so, ich bin eigentlich optimistisch, weil es geht hier um Sachen, die 99% der Menschen ganz offensichtlich nützen würden, weil es ja eigentlich möglich sein muss, jetzt zumindest einen Teil dieser 99% mal zu bewegen, zu sagen so, eine faire Erbschaftssteuer stimmt, wäre auch für mich fair, weil dann wäre mehr Geld da, um in Schulen zu investieren. Ich müsste vielleicht weniger Einkommensteuer bezahlen. Und deswegen bin ich eigentlich sehr optimistisch. Ich glaube, es ist einfach jetzt ein bisschen kommunikative Arbeit nötig.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge: Sandra Döter, Jens Többen, Ingo Rockenberg, Norman Wollmacher und ich, Ilka Knigge. Und jetzt kommt gut ins Wochenende und bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.